Die Milch der Mütter oder die Macht der Narrative. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Auch an diesem Weltmilchtag, der heuer zum 69. Mal am 1. Juni begangen wird, dieser wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband International Dairy Federation, IDF, 1957 ins Leben gerufen und wird in über 30 Ländern veranstaltet. Es handelt sich also um eine reine Marketingmaßnahme. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich geht sogar so weit zu sagen, dass an diesem Tag das weiße Gold hochleben soll. Dann halten Sie noch fest, dass Milch ein wertvolles Lebensmittel ist, ja gar ein Naturprodukt, das voller Nährstoffe ist. Dieses Narrativ von der ach so gesunden Milch, die von ach so glücklichen Kühen stammt, klar, man sieht ja die Bilder ständig in der Werbung, wird seit 7 Jahrzehnten aufrechtgehalten. Und den Menschen bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit, ob sie es wollen oder nicht, eingehämmert. Es wird also weitererzählt, weil wir es seit klein auf hören, lesen, sehen und die wenigsten von uns haben das je in Frage gestellt. Die Eltern haben es erzählt und die Lehrerinnen in der Schule und da war dann auch noch die Schulmilchaktion. Die können einem Kind doch nicht Schlechtes geben, also für das Kind Schlechtes. Deshalb wurde das nicht in Frage gestellt. Ein weiterer einfacher Grund ist, weil man Menschen, die man liebt oder solche, die Kraft des Amtes, Autorität haben, nicht hinterfragt. Auf wen sollte man sich denn sonst noch verlassen können, wenn nicht einmal auf die Menschen, die einem vertraut sind? Und dann ist die Frage, machen sie es bewusst oder sind sie auch nur Propagandaopfer? Deshalb noch kurz zu dem Begriff Narrativ, das uns in vielen Bereichen begegnet und es spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Narrativ ist ein zusammenhängendes System von Erzählungen, die die Macht haben, sich auszubreiten. Es ist also keine direkte Verbindung zwischen dessen Wirkmacht und dem Wahrheitsgehalt des Inhalts auszumachen. Narrative Macht äußert sich als Kampf um die richtige Bedeutungszuschreibung. Wir schenken einer Erzählung oft Glauben, weil sie gut mit unseren Werten vereinbar ist oder auf überzeugende Weise relevant für unsere eigene Erfahrung, nicht weil sie faktisch wahr ist. Die Fakten auf seiner Seite zu haben, ist lediglich der erste Schritt zum Erfolg. Denn die Fakten alleine reichen nicht aus, um Meinungen zu ändern und Bedeutungen in den Köpfen der Menschen neu zu gestalten. Die Narrative liefern auch gleichzeitig einen Rahmen mit, der die Begrenzung dessen, was damit in Zusammenhang gestellt wird, darstellt. Man bewegt sich also innerhalb des Rahmens der eigenen Wahrnehmung der Welt. Alles, was innerhalb des Rahmens ist, ist erkennbar, das außerhalb nicht. Das Narrativ, das über lange Zeit über die Milch aufgebaut wurde, hält sich auch aus diesem Grund sehr hartnäckig. Und es ist schwer, die Menschen dazu zu bringen, dieses Narrativ in Frage zu stellen. Von Veränderung also noch weit entfernt. Aber schauen wir uns dieses Narrativ einmal näher an. Nummer 1. Kühe geben sowieso Milch. Kühe kommen nicht als Milchkühe zur Welt. Genauso wenig wie Menschenmütter als Milchfrauen zur Welt kommen. Sie sind, wie wir Menschen, nämlich Säugetiere. Und jedes Säugetier produziert Milch, wenn sie benötigt wird. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn das Säugetier ein Baby zur Welt bringt, das deshalb auch Säugling genannt wird. Und dieses muss versorgt werden. Also wird eine Kuh zur sogenannten Milchkuh gemacht und sie ist es nicht von vornherein. Man macht sie dazu, indem man sie in der Industrie künstlich besamt und damit schwängert. 9 Monate später, so wie eine Menschenfrau, gebiert sie ihr Kind. Die Milch in ihrem Euter ist, der Zusammensetzung nach, natürlich genau darauf abgestimmt, dass das Baby groß wird, und zwar das Kuhbaby. Doch nachdem es sich um eine Industrie handelt, wird der Mutter die Milch weggenommen und kommt nicht dem Baby zugute. Das geschieht jedes Jahr aufs Neue, damit der Milchfluss nicht ins Stocken gerät bzw. aufhört. Es genügt ja, dass man ihr zumindest 8 Wochen Zeit zwischen der einen und der nächsten Laktationsphase lassen muss. Nummer 2. Aber wenn die Kühe sowieso Milch geben, dann kann man sie auch nehmen. Den Kühen geht es doch gut dabei. Tja, wenn es denn so wäre. Studien allerdings zeigen, dass Kühe in der Milchausnutzungsindustrie innerhalb eines Jahres zu fast 90% an Eutern, Beinen und Klauen erkrankt waren. Kühe werden zwischen 32 und 38 Monate zur Milchproduktion genutzt, bevor sie zum Schlachthof gebracht werden. Die natürliche Lebenserwartung einer Kuh beträgt jedoch 15 bis 20 Jahre. Das heißt, sie werden 13 Jahre im Schnitt vor der Zeit geschlachtet. Die Kühe in den Ställen entwickeln massenhaft Krankheiten und leiden, weil sie in ein System gezwungen werden, das ihre körperliche Anpassungsfähigkeit überfordert. Deshalb bekommen viele Tiere vorbeugend Medikamente, damit sie auch in großen Gruppen auf engstem Raum überleben können. Man spricht dabei von Produktionskrankheiten, die zum System gehören, und in den Regalen und Kühltruhen der Supermärkte liegen ihre Produkte, von denen fast alle, die sie kaufen, glauben, es wären Produkte von gesunden Tieren. Denn Krankheit ist keine deklarationspflichtige Zutat. Auch Kühe von Kleinbauern leiden unter haltungsbedingten Erkrankungen, stehen womöglich niemals auf der Wiese oder sind sogar 365 Tage im Jahr im Stall angebunden. Die Hörner werden routinemäßig entfernt. Damit eine Kuh einen einzigen Liter Milch produzieren kann, muss ihr Herz etwa 500 Liter Blut durchs Euter pumpen. Bei einer Leistung von 40 Litern Milch am Tag sind das rund 20.000 Liter. Hinzu kommen allerdings noch 50.000 bis 60.000 Liter tägliche Pumpleistung durch die für den Stoffwechsel so wichtige Leber. Man zählt die Durchblutung des restlichen Körpers hinzu, pumpt das Kuhherz täglich mehr als 100.000 Liter Blut durch den Körper. Umgerechnet auf den Liter Milch sind das 2.000 bis 3.000 Liter. Ein Rennpferd im Galopp leistet Vergleichbares, aber das galoppiert nur wenige Minuten. Der Marathonläufer darf sich nach den Strapazen regenerieren. Das Marathontier Kuh im Stall aber, das so phlegmatisch wirkt, bestreitet diesen Marathon 4 bis 6 Mal pro Tag, an 7 Tagen in der Woche, an 44 Wochen im Jahr. Dann bekommt die Kuh eine Milchpause von 6 bis 8 Wochen, um ihr Kalb zur Welt zu bringen, von dem sie sich aber schon nach kürzester Zeit wieder trennen muss, um einen neuen Milchmarathon über 44 Wochen zu laufen. Die negative Energiebilanz beschreibt die Tatsache, dass die Kuh schon vor der Geburt ihres Kalbs, vor allem aber in den ersten Wochen danach, weniger Energie über ihr Futter aufnimmt, als sie zur Aufrechterhaltung ihrer eigenen Körperfunktionen und zur Milchproduktion benötigt. Die Kuh frisst zu wenig und selbst wenn sie frisst, dann nicht für sich selbst, sondern für die Milch. Kühe sind Mütter und geben alles für Kalb. Das ist ihr Erbe von den Auerochsen. Dieses für das Kalb und die Arterhaltung sinnvolle Verhalten, das in den ersten Wochen nach der Geburt zu einer energetischen Unterversorgung mit Gewichtsverlusten von 30, 40 bis zu 60 Kilo führt, wird unter den Bedingungen der Hochleistungsproduktion zum zentralen Risikofaktor. Die Kühe geraten an ihre physischen Grenzen, werden anfällig für alle Arten von Krankheiten. Die ausgezehrte, abgemagerte Kuh verweigert die neue Trächtigkeit, trotz oft mehrerer Besamungsversuche und begleitender Hormongaben. Sie ist ein weibliches Säugetier im Dauerstress, das sich weigert, schon wieder Mutter zu werden. Jedes Jahr wird rund ein Fünftel aller Kühe vorzeitig aus den Ställen aussortiert und zum Schlachthof gebracht, weil sie krank sind oder krank waren. Die Tendenz ist leicht steigend. 21,5% von ihnen litten unter Fruchtbarkeitsstörungen, gut 14% unter Eutererkrankungen. Rund 11% hatten Klauenerkrankungen. Bei weiteren gut 10% waren Stoffwechselstörungen wie Milchfieber oder Ketose und sonstige Erkrankungen festgestellt worden. Zwischen 1970 und 2014 verdoppelte sich ihre Leistung von 3.725 auf 7.390 Liter pro Laktation. So nennt man die etwa 300 Tage dauernde Melkperiode nach der Geburt des Kalbs. Euterentzündung, die in der Regel äußerst schmerzhaft ist, die Kuh reagiert zunächst mit deutlichen Abwehrbewegungen, wenn man das Euter anfasst. Später legt sie sich hin und steht vor Schmerzen nicht mehr auf. Ein weiterer Indikator für eine Euterentzündung ist die erhöhte Zahl körpereigener Zellen in der Milch, wie zum Beispiel weiße Blutkörperchen. Sie zeigen an, dass sich das Immunsystem der Kuh gegen die Erreger zur Wehr setzt. Als anzustrebender Wert gilt eine Zahl von 100.000 Zellen pro Milliliter Milch. Kühe mit einer Milch unterhalb dieses Werts können als eutergesund angesehen werden. Zahlen oberhalb von 200.000 deuten auf mangelnde Eutergesundheit hin. Werte über 400.000 pro Milliliter zeigen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Euterentzündung an. Circa 11% der Milchviehbestände liegen über 400.000. Im Durchschnitt waren in den konventionellen Betrieben 15,2% der Tiere betroffen. Bei den ökologisch wirtschaftenden Höfen waren es nur unwesentlich weniger, nämlich 14,5%. Tatsächlich können Landwirte selbst die Milch sogenannter Millionärinnen in ihren Tanks füllen, also Milch von erkennbar euterkranken Kühen mit Zellzahlen von 1 Million und mehr. Der Trick, ihre Milch vermischt sich im Tank mit der Milch ihrer gesünderen Kühe mit niedriger Zellzahl. Wohl bekomm's. Drittens. Kälber dürfen doch noch bei der Mama trinken und sie wachsen normal auf. Ja, es gibt sie, die sogenannte Mutterkuhhaltung. Wenn man ganz genau schaut, dann findet man sogar die eine oder andere. Aber selbst da kommen die Kälber bereits nach einigen Wochen von der Mutter weg. Generell gilt, dass die Kälber wenige Stunden nach der Geburt der Mutter entrissen werden. Denn die Milch, außer die sogenannte Mistmilch oder das Kolostrum, was allerdings auch schon von der Pharmazie in Anspruch genommen wird, ist nicht für den Verkauf gedacht. Gehört, so wie die Kuh und das Kälbchen, dem Bauern, der so schnell wie möglich und so viel wie möglich Profit daraus schlagen will und muss. Deshalb kommen die Kälber weg und in sogenannte Kälberiglus, wo sie minderwertige Milchaustauscher bekommen. Die weiblichen Kälber haben das Glück, großgezogen zu werden, um selbst als Milchmaschinen arbeiten zu dürfen. Bei den männlichen sieht es anders aus. Sie haben für die Milchwirtschaft keinen Nutzen. Klar, weil sie nie Milch geben. Nun könnte man meinen, dann lässt man sie aufwachsen, um sie dann zu verwurschten. Geht leider nicht, denn die sogenannten Milchrassen legen schlecht Fleisch zu und sind daher nicht effizient. Deshalb werden sie, wie Abfall, die sie ja für die Industrie auch sind, entsorgt. Per Lastwagen und dann weiter per Schiff werden sie tausende Kilometer transportiert. Es sind noch Babys, die nicht in der Lage sind zu trinken. Doch in den Transportern sind Saugeimer nicht vorgesehen. Auf engstem Raum zusammengepfercht, ohne Wasser und Nahrung, werden sie auf diesen Horrortrip geschickt. Dementsprechend viele von ihnen verenden deshalb schon während des Transports und werden entsorgt. Viertens, Milch ist gesund. Ja, Kuhmilch ist gesund. Für Kälber. Ebenso wie die Zusammensetzung der Muttermilch des Menschen genau auf die Bedürfnisse des Menschenbabys abgestimmt ist, so ist sie das auch bei der Muttermilch von Kühen für ihre Babys. Dennoch wird uns von Seiten der Milchindustrie immer noch eingeredet, dass die Kuhmuttermilch für erwachsene Menschen gesund ist. Die Vorgehensweise besteht darin, dass Stoffe aus einem gesundheitsschädlichen Produkt herausgesucht werden, die unbestritten für die Ernährung wichtig sind, wodurch das gesamte Produkt manipulativ aufgewertet wird. Vor allem der Kalzium- und Eiweißgehalt werden hervorgehoben. Dabei ist aber beim Eiweiß zwischen tierlichem und pflanzlichem zu unterscheiden. Das tierliche Eiweiß ist ein äußerst potenter Förderer des Krebswachstums. Welches Protein erwies sich durchweg stark und nachhaltig als krebserregend? Casein, das 87% des in der Muttermilch der Kuh enthaltenen Proteins ausmacht, fördert alle Stadien des Krebswachstums. Was das Kalzium betrifft, so ist die Muttermilch der Kuh tatsächlich reich an Kalzium, aber dieses kann vom menschlichen Körper nicht aufgenommen und genutzt werden. Dazu kommt noch, dass der hohe Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren zu erheblichen Kalziumverlusten über die Nieren führt. Deshalb ist die Osteoporoserate in Ländern am höchsten, in denen die Menschen besonders viel Milch konsumieren. Daneben enthält die Milch eine Unzahl an Hormonen wie Wachstumshormone. Doch was geschieht mit diesen Wachstumshormonen in einem ausgewachsenen Körper? Es fördert das Zellwachstum, und zwar in einem Ausmaß, dass es krankhaft ist, und das nennt sich Krebs. In Verbindung mit dem ebenfalls enthaltenen Östrogen stimuliert es das Wachstum hormonempfindlicher Tumore. Kuhmilch befördert beim Menschen Osteoporose, Multiple Sklerose, Gallensteine, rheumatische Arthritis, Diabetes Typ 2, Darm-, Brust- und Prostatakrebs. Eigentlich müsste man sich nur anschauen, von wem diese Narrative in die Welt gesetzt werden und zu welchem Zweck, um zu wissen, ob man diese bedenkenlos glauben kann oder nicht. Es ist die Milchindustrie, die diese seit Jahrzehnten verbreitet und gute Gründe dafür hat. Also eigentlich nur einen einzigen. Sie verdient daran und will damit nicht aufhören. Deshalb wird sie das alles dafür tun, dass die Menschen weiterhin daran glauben. Außerdem wird alles unternommen, um die sogenannten Alternativen schlecht zu machen. Der erste wirklich umfassende Vorstoß in diese Richtung geschah, indem die Forderung erging, Pflanzenmilch nicht mehr als Milch zu bezeichnen. Die Begründung war, dass dieser Begriff die KonsumentInnen in die Irre führt. Man stellt sich die Situation vor. Eine nichtsahnende, gutgläubige Konsumentin geht durch den Supermarkt und da steht eine Packung, die aussieht wie eine Milchpackung und dann steht auch noch Milch drauf. Das Hafer nimmt sie nur peripher oder gar nicht zur Kenntnis. In dem guten Glauben, hier ein Milchprodukt aus der Ausbeutungsindustrie zu kaufen, nimmt sie es mit nach Hause. Und da stellt sie dann entsetzt fest, hierbei handelt es sich um ein Produkt, das weder Tierleid noch Tierausbeutung enthält. Nicht einmal das kleinste bisschen. Wie gesundheitsschädlich muss es sein, einer Täuschung aufzusitzen und statt eines für den Menschen ungesunden ein gesundes Produkt zu erstehen und vielleicht sogar noch zu sich zu nehmen. Das darf nicht so stehen bleiben. Deshalb dürfen Pflanzenmilchsorten seit einiger Zeit nicht mehr Pflanzenmilch heißen, sondern müssen als Pflanzendrinks bezeichnet werden. Der ganze Unsinn der Aktion wird daran ersichtlich, dass dies nicht für Kokosmilch gilt, die immer noch so genannt werden darf, genauso wie die Scheuermilch, respektive die Sonnenmilch. Komisch, dass sich noch niemand Scheuermilch oder Sonnenmilch in den Kaffee getan hat, wo den KonsumentInnen vom Kindermädchen EU nicht zugetraut wird, dass sie sinnerfassend lesen können und zu sagen, vor sich selbst geschützt werden müssen. Und wer meint, sich jetzt mokieren zu müssen, dass ich hier von Pflanzenmilch rede und nicht von Pflanzendrinks, dem sei ins Stammbuch geschrieben. Dieses Benennungsverbot gilt nur für jene Erzeugnisse, die in den Verkehr gebracht werden. Ich und jede andere dürfen immer und überall Pflanzenmilch sagen, wenn ihnen danach ist. Dennoch gibt es kein Redeverbot und ich kann damit auch keine KonsumentInnen täuschen. Der nächste Vorstoß der Milchindustrie ging allerdings nach hinten los. Nämlich jener, der meinte, man müsse den pflanzlichen MilchsortenanbieterInnen verbieten, sie in Packungen auf den Markt zu bringen, die genauso aussehen wie übliche Milchpackungen. Das wurde nicht umgesetzt. Das ging sogar der EU zu weit. Aber vielleicht können wir einfach den gesunden Menschenverstand bemühen. Die Natur richtet alles so ein, dass es so effizient und kräfteschonend wie möglich ist. Alles, was ein tierlicher Körper produziert, verlangt ihm Kraft und Energie ab. Wenn der weibliche Säugetierkörper Milch produziert, so ist dies anstrengend. Diese Anstrengung muss ein guter Grund gegenüberstehen, damit sie erbracht wird. Dieser Grund besteht im Fortbestehen der Art. Deshalb bekommen Säugetierbabys nach der Geburt jeweilige Milch ihrer Mutter. Also, Hundemütter geben ihren Babys Hundemilch, Katzenmütter geben ihren Babys Katzenmilch, Mäusemütter geben ihren Babys Mäusemilch und so weiter. Der Säugling wird abgestillt, sobald er feste Nahrung zu sich nehmen kann. Dann kann der Körper der Mutter die Produktion einstellen und sich bis zur nächsten Schwangerschaft davon erholen. Nur der Mensch bleibt sein Leben lang an den Zitzen einer fremden Spezies hängen. Das sollte uns doch zu denken geben. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir uns damit vertraut machen. Wir sind keine Säuglinge und brauchen keine Säuglingsmilch, noch dazu von einer fremden Spezies. Wir sind ausgewachsen und brauchen keinen Wachstumsschub mehr, der sowieso nur nach hinten losgeht. Die Lügen der Milchlobby sind evident. Es wird Zeit, sie hinter uns zu lassen und die Tiere von ihrer Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien. Es ist Zeit, das zu tun, was unserem Körper wirklich gut tut. Pflanzenmilch. Und dann sind wir einer Welt voller Love, Peace and Tofu wieder einen großen Schritt näher gekommen. Ich freue mich, dass du auch diese Folge wieder bis zum Ende gehört hast. Was ist deine Meinung dazu? Habe ich etwas vergessen? Sollte etwas ergänzt werden oder vielleicht hast du etwas nicht verstanden? Vielleicht hast du auch Kritik anzubringen? Dann schreib mir einfach in die Kommentare. Du kannst diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Dann versäumst du keine Episode und bist wieder dabei, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast der Position.